Wir haben jetzt 3 Wochen Zeit gehabt, den Römerbrief ein bisschen setzen zu lassen, ein bisschen darüber nachzudenken. Und der eine oder andere hat vielleicht auch vergessen, wo wir überhaupt gewesen sind, was wir als letztes angeschaut haben. Wir haben aufgehört gehabt, mit diesem Kernstück vom Römerbrief, Kapitel 5 bis 8. Die 4 Kapitel, die uns so wunderbar vor Augen führen, was ist jetzt der Gewinn, was ist die Veränderung von dem, was aus Glauben gerechtfertigt ist. Wir haben ja am Anfang gesehen, die Ungerechtigkeit vom Mensch, wo der Zorn Gottes mit sich bringt. Und der Zorn Gottes, wo das Gericht Gottes über jeden Mensch bringt. Wo letztendlich für keinen Menschen ein Ausweg da ist. Jeder steht unter dem Zorn Gottes und hat keine Chance, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Und nachher haben wir gesehen, es gibt aber einen Weg, wo Gott auftut, nämlich, dass man durch Glauben gerecht gesprochen werden kann. Gerechtigkeit aus Glauben kannst du nicht erarbeiten, nur aus Gnade und nicht aus Leistung. Und nachher steigt der Paulus in dem Kapitel 5 ein, und wir haben die Zeit von Kapitel 5 bis 8 überschrieben mit dem Fokus Leben in Freiheit. Und letztes Mal war der Fokus Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott durch den Glauben. Durch die Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist im Glauben. Wir haben Zugang zum Vater, zu dem Thron Gottes haben wir Zugang. In den Heilsraum der Gnade, dort dürfen wir stehen, verweilen, auftanken, uns beschenken lassen. Und heute geht es weiter, Leben in Freiheit, frei von der Sünde. Lesen wir dazu miteinander den ersten Teil vom Kapitel 6, die mitlesen wollen, Römer 6, Verse 1 bis 14. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Also zurück vom Kapitel 5, die Gnade, die betont wird. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein Leben führen, ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wer gestorben ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Dürfen wir doch da gerade schon kurz unterbrechen, nach dem Vers 11. Ein Prediger hat über den Abschnitt gesagt, wer diesen Abschnitt verstanden hat, hat das Hauptproblem von seinem Leben gelöst. Wer verstanden hat, was da steht im Römer 6, der wird von dort weg leichter leben. Das scheint mir nicht ganz so untertrieben, wenn wir uns vor Augen führen, was der Paulus da seid. Ich meine, das wäre doch eigentlich die Titelstory von 20 Minuten. Da ist einer, der behauptet, wir können frei von der Sünde sein. Was für Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn der Paulus dir das sagt? Oder wenn ich als Beni dir das sage? Du bist frei von der Sünde. Wenn du Glauben hast, bist du gerecht und dann bist du frei von der Sünde. Was geht dir in dem Moment durch den Kopf? Vielleicht denkst du, es steht zwar in der Bibel, dass der alte Adam gestorben ist, aber was mache ich denn, wenn ich merke, dass das Biest in der Taufe nicht ersäuft worden ist, sondern immer noch lebt, so wie es der Luther formuliert hat? Wir sind eine neue Schöpfung, steht in der Bibel. Aber was soll ich machen, wenn ich merke, dass die alte Schöpfung mich noch durch und durch dominiert? Wir lesen in der Bibel, wir sagen neu geboren. Aber was mache ich, wenn ich mich gar nicht neu geboren fühle und erlebe? Was mache ich, wenn die Bibel zwar sagt, ich bin frei von der Sünde, aber ich erlebe das nicht im Alltag? Wenn ich im Alltag lebe, wie die Sünde immer wieder so nahe ist und mich knechtet und mich unter ihre Macht nimmt, wie kann ich denn damit umgehen? Ich glaube, das ist das Erleben von vielen Christen, dass das, was sie glauben, auch Römer 6, wo sie überzeugt sind, irgendwo in der Diskrepanz steht zu dem, was sie erleben. Und sie in eine Not hineinkommen, wie funktioniert denn jetzt das Leben als Christ? Und es tauchen Fragen auf, der unerschütterliche Glauben in die Bibel, auch in der Römer 6, der wird vielleicht kleiner. Oder man fängt an, sich selber an zu zweifeln. Habe ich mich denn überhaupt richtig bekehrt? Vielleicht habe ich ja den Heiligen Geist nicht. Und dann bekehrt man sich halt nochmal. Und ein Jahr später nochmal. Oder man fragt sich, ob man vielleicht zu wenig inbrünstig glaubt. Ob man zu wenig inbrünstig betet und die Bibel gelesen hat. Oder ob man zu wenig inbrünstig gegen die Sünde gekämpft hat. Ich glaube, das sind alles Gedanken, die dem einen oder anderen von euch nicht fremd sind. Ich kenne es selber nur zur Genüge. Ein erstes Missverständnis aus dem Text heraus kann sein, der Paulus sagt nie, dass die Sünde gestorben ist. Die Sünde ist nicht tot. Das Evangelium von Jesus Christus sagt nicht, dass die Möglichkeiten oder die Macht der Sünde eliminiert wären. Im Gegenteil, die Sünde, die Macht der Sünde, die Möglichkeit zum Sündigen, die existiert noch. Die Sünde ist quick lebendig. Die Sünde als Macht und als Möglichkeit im Leben auf dieser Welt wird erst am Ende der Zeit von dieser Welt beseitigt werden. Wenn Jesus Sünde, Tod und Teufel endgültig bis in der Wiederkunft wird besiegen. Offenbarung. Die Sünde existiert noch. Aber ich denke, das ist nicht ein Missverständnis, das enorm weit verbreitet ist. Das zweite Missverständnis wäre dann, wenn wir den Text so würden verstehen, dass wir der Sünde eben noch nicht richtig abgestorben sind. Der Paulus sagt, wir sind als Christen der Sünde abgestorben, aber ich erlebe die Sünde ja noch in meinem Leben, also hat da etwas nicht funktioniert. Ich muss der Sünde in dem Fall noch fertig absterben. Ich muss meine Versuchbarkeit, meine Sündhaftigkeit bekämpfen. Ich muss da dagegen vorgehen. Ich muss in ein Kloster gehen, ich muss enthaltsam leben, ich muss mich selber kasteien oder was es da auch für Möglichkeiten gibt. Das Problem ist, das führt zu einer Selbstbekämpfung. Es führt zu einer Selbstverleumdung, es führt zu einem Selbsthass, wo die Bibel so nicht lehrt. Jetzt ein geneigter Bibelleser sagt, ja, aber Benni, Jesus redet ja selber von Selbstverleugnung. Lukas 9, Markus 8, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Aber Jesus redet dort im Kontext davon, sein eigenes Leben aufzugehen, nicht mehr den eigenen Ziel und Träumen nachfolgen, sondern sein Leben für sich einzusetzen, für ihn einzusetzen. Er redet dort nicht davon, wie wir gegen die Sünde angehen sollen. Er redet dort nicht von einem Kampf gegen die Sünde oder gegen die Versuchbarkeit. Das Ziel ist nicht, dass wir uns selber verleugnen, indem wir einen Selbsthass auf uns entwickeln, dass wir versuchen, der Sünde abzusterben. Der Paulus sagt das da übrigens auch nicht. Sterbt der Sünde ab. Nein, er sagt, ihr seid in Christus der Sünde bereits gestorben. Aber schaut mal eure Arme an, redet mal das Hemd ein bisschen hinterher. Seht ihr da im Handwurzelknochen irgendwo Löcher von den Nägeln, die durchgetrieben worden sind? Niemand von uns ist der Sünde selber gestorben. Es gibt nur einen, wo der Sünde wirklich gestorben ist, so dass es Satan und der Sünde auch Eindruck macht. Respektive, dass er Konsequenz hat. Jesus ist der Sünde gestorben. Er ist gestorben und in ihm sind wir der Sünde ebenfalls gestorben. Wir werden nachher näher auf das eingehen, was es genau bedeutet. Und ein drittes Missverständnis könnte sein, dass wir denken, wir müssen einfach noch mehr gegen die Sünde kämpfen. Und ich glaube, das ist das, was viele Christen machen und in grosse Nöte kommen oder in grossen Nöte sind. Sie kämpfen gegen die Sünde, sie krampfen sich ab und erleben die Freiheit doch nicht. Und sie fragen sich, wo ist jetzt die Kraft Gottes? Wieso gewinne ich nicht gegen die Sünde? Ich glaube, genau das ist das Problem. Wir als Menschen sind nur Menschen. Wir sind schwach. Wir können aus uns heraus nicht kämpfen gegen die Sünde. Kämpfen vielleicht schon, aber wir werden immer wieder hoffnungslos untergehen. Wir haben keine Macht gegen die Sünde zu bestehen aus uns selber. Wir können anfangen, die Ärmel aufzukrempeln und noch bevor wir anfangen zu reinschlagen, haben wir selber eins auf die Nase kassiert und liegen am Boden. Das ist das, was Christen immer wieder erleben, wenn sie gegen die Sünde kämpfen. Am Schluss liegen sie doch selber am Boden. Und triumphiert hat jemand anderes. Spannend ist auch das, sagt der Paulus nicht. Der Paulus sagt nicht, wir sollen gegen die Sünde kämpfen. Und belehrt mich eines Besseren, aber ich kenne keine Stelle im Neuen Testament, wo es sagt, kämpft gegen die Sünde. Wenn ihr eine Stelle kennt, die sagt, wir sollen gegen die Sünde kämpfen, könnt ihr das bitte sagen nach der Predigt. Was ich finde in der Bibel, sind Stellen, die sagen, flieht dem Götzendienst, flieht der Hurerei, flieht der Geldliebe und jagt nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Sanftmut. Wenn wir die Bibel im Neuen Testament lesen, sehen wir, wir sollen der Sünde flüchen. Wir haben nie jetzt den Aufruf, gegen sie zu kämpfen. Wie müssen wir das jetzt also verstehen, wenn der Paulus sagt, wir sind der Sünde gestorben, wir sind tot und gleichzeitig erleben wir das selber nicht? Paulus benutzt da im Kapitel 6 zwei Bilder, im Kapitel 7 dann noch ein drittes Bild, wo wir heute aber nicht näher darauf eingehen. Der Uli wird sich nächsten Sonntag dann mit dem, oder übernächsten Sonntag mit dem Kapitel 7 abmühen. Bleiben wir bei diesen zwei Bildern, die wir da im Kapitel 6 haben. In diesen ersten 14 Versen nimmt der Paulus ein Wort, im Vers 5 ein Wort ins Maul, zusammengewachsen sein. Luther übersetzt das sehr schön, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, man könnte das auch übersetzen, eingepfropft sind, mit Jesus unterwegs, wir sind mit ihm verbunden, wir sind einbezogen, wir sind eins mit Jesus. Das ist eine Argumentation, die vom Vers 3 herkommt, wo der Paulus von der Taufe her argumentiert. Er sagt, mit eurer Taufe sind ihr einbezogen worden in den Tod von Jesus Christus. Darum gilt der Tod von Jesus auch euch. Was bedeutet Taufe? Taufe bedeutet Übereignung. Ein Täufling übereignet sein Leben am Kyrios, am Herr Jesus Christus. Also die anwesend sind, der verzeugen davon sie, wie ein Täufling sagt, mein neuer Herr ist Jesus Christus. Es ist eine Lebensübergabe, es ist ein Herrschaftswechsel. Man wird getauft auf den Namen von Jesus Christus. Taufe ist eine Übereignung und eine Übereignung an wen? An Jesus, den Gekreuzigten. Und wir werden mit einbezogen in die Kreuzigung und, sagt der Paulus, auch in die Auferstehung. Durch Taufe, also nicht, weil wir Taufe ist nicht ein Symbol für Sterben mit dem Untertauchen, das ist ein Zeichen fürs Abwäschen, aber durch Taufe bezeugen wir, was wir für einen Herrschaftswechsel vollzogen haben. Wir unterstellen uns einem neuen Herr und darum gilt das für uns, was auch für den Herr gilt. Gestorben und zum neuen Leben auferstanden. Und das neue Leben gilt jetzt auch für uns. Wir sind durch die Gerechtigkeit aus Glauben mit Jesus zusammengewachsen. Wir sind eingepfropft in ihn. Was heisst jetzt das? Betrachten wir das anhand von einem Bild. Angenommen, ich verliere meinen Daumen bei einem Unfall. Unwiederbringlich verloren, vermanscht, weiss nicht was, gefressen von einem Leu. Und angenommen, die moderne Medizin könnte einen neuen Daumen im Reagenzglas anzüchten. Ein Daumen, der voll funktionsfähig ist. Sie setzen den an, alle Nervenbahnen verbunden. Ich habe einen neuen Daumen. Und plötzlich wird mir bewusst, ja Moment mal. Ich, der Benni, habe fast 38 Jahre Lebenserfahrung. Und ich habe einen Daumen, der erst ein paar Wochen alt ist, wenn es gut kommt. Ich bin in den Kindergarten gegangen, ich habe in der Schule gelernt zu lesen, der Daumen hat gelernt umblättern in diesem Buch, ich habe gelernt rechnen, ich habe gelernt Autofahren, ich bin in der Bibelschule, habe viel studiert über die Bibel. Mein Daumen muss das alles noch nachholen. Geht das jetzt nochmal 38 Jahre, bis der Daumen gleich weit ist, wie der alte war, den ich ihn verloren habe? Und ihr denkt, natürlich nicht. Der Daumen, der ist ja mit dir verbunden jetzt. Der Daumen, der kommt ja seine Befehle vom Hirn über. Wenn du mal gelernt hast, Velofahren, Autofahren, schreiben, dann wird das der neue Daumen auch können. Sofern medizinisch das alles klappt hat, Nervenbahnen verbinden und die Motorik vom Daumen stimmt. Dann wird er das einfach können, obwohl es ein neuer Daumen ist. Und das ist genau das, was der Paulus sagt. Du als Christ bist eingepfropft in Lieb Christi. Du bist Teil von Jesus. Du musst nicht zuerst wie Jesus gekreuzigt werden. Jesus ist gekreuzigt worden. Und weil du eingepfropft bist in ihn, gilt das auch für dich. Weil Jesus auferstanden ist und du eingepfropft bist in ihm, bist auch du auferstanden zum neuen Leben. Du musst nicht zuerst die Sünde überwinden oder gegen die Sünde kämpfen. Nein, Jesus hat die Sünde und den Tod überwunden. Das gilt auch für dich, automatisch. Alles, was wir üben müssen, ist, in Jesus zu bleiben. Das, was wir üben müssen, ist, im Wir mit Jesus unterwegs zu sein und nicht mehr alleine. Weil das ist das, was wir viel besser kennen. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, schön meine 120, 125 nach Dachau fahre und der Daumen plötzlich das Gefühl hat, mir ist langweilig, wir gehen mal wieder ein bisschen nach rechts. Und er haut mir die Leitplanken rein. Bin ich dann erfreut? Natürlich nicht. Autonomität, Eigenständigkeit von meinem Daumen ist nicht erwünscht bei mir. Und genauso ist es doch bei uns Christen. Wie oft zappeln wir uns ab in einer gewissen Eigenständigkeit und haben das Gefühl, ich muss doch, dabei ist das überhaupt nicht erwünscht. Das, was sich Jesus wünscht, was er ermöglicht hat, ist, dass wir eingepfropft sind in ihm und dürfen erleben, was er möglich gemacht hat. Weil wir mit Christus zusammengewachsen sind, sind wir frei von der Sünde. Sie hat keinen Anspruch mehr auf uns. Sobald wir uns aber von Jesus trennen, versuchen eigenständig unterwegs zu sein. Und da kommt natürlich das Bild vom Daumen jetzt ins Wanken. Der Daumen kann nicht einfach wieder wegkumpern und selber unterwegs sein. Aber genau das ist das, was wir etwa probieren. Und dann funktioniert es nicht mehr, dass wir frei sind von der Sünde. Der Paulus drückt sie in den Versen 12 bis 14 so aus. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Das ist das Geheimnis, dass wir unser Leben auch wirklich dem Christus zur Verfügung stellen und nicht nur Lebensbereiche haben, die wir in den Dienst der Sünde stellen. Und mit diesen Versen geht der Paulus nachher über zum zweiten Bild und versucht aufzuzeigen, wie das eben funktioniert. Wie wir uns in den Dienst der Sünde stellen oder eben in den Dienst von Jesus. Darum lesen wir gerade weiter in Verse 15 bis 23. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Paulus zeigt in dem Bild auf, es gibt eigentlich nur zwei Herren. Von Natur aus ist der Mensch unter dem Herr, unter der Sklaverei von der Sünde. Er dient der Sünde. Aber wir sind befreit worden. Christus hat uns befreit von der Sünde, indem er uns frei gemacht hat für ihn. Es gibt keine Freiheit von der Sünde einfach an sich, sondern Christus befreit uns für ihn. Es gibt eine Freiheit für Christus, die haben wir vorher nicht gehabt. Sondern wir haben der Sünde dienen. Wir haben Jesus nicht können dienen. Und er befreit uns für ihn, also für einen neuen Herr. Und Sklaverei oder der Sklaventreiber Sünde ist unser alter Herr. Wir sind von ihm befreit worden, indem wir frei für einen neuen Herr geworden sind. Also, wir haben immer so den Eindruck, frei von der Sünde. Das ist so das grosse, wie soll man sagen, Stigma. Oder das, um das geht es, wir sind doch frei von der Sünde. Aber es gibt keine Freiheit von der Sünde, ohne dass wir zuerst die Freiheit für Jesus haben. Nur dort raus kommt Freiheit von. Freiheit für Jesus bringt Freiheit von der Sünde. Schauen wir das auch in dem Bild von der Sklaverei noch näher an. Im alten Rom hatten viele Leute Sklaven gehabt, vor allem besser betuchte Leute, vornehme Leute hatten Sklaven gehabt. Und es ist so, dass man mit diesen Sklaven umgehen konnte, wie man wollte. Es war ein Gebrauchsgegenstand. Man hat Sklaven dürfen schlechter behandeln, als man heute Tiere behandeln darf. Wenn wir heute mit dem Luftgewehr auf unsere Katzen schiessen, dann haben wir relativ schnell den Tierschutz an den Haustüren. Und die Polizei, und es gibt ein Strafverfahren, und wir kommen auf den Titelbild von den 20 Minuten. Damals hast du auf offener Straße einen Sklaven enthaupten und es hat niemand gekümmert. Es ist dein Sklave, du darfst mit dem machen, was du willst. Und es hat sicher auch Sklaventreiber gegeben oder eben Herren, die ihre Sklaven gut behandelt haben, aber es hat auch das Gegenteil gegeben. Was hat jetzt ein Sklave, der unter einem schlechten Herr ist, für Optionen? Die eine Option ist abhauen. Das Problem ist, rechtlich gesehen gehört er immer noch seinem Herr. Und dann werden Profis losgeschickt, Sklavenfänger, die jagen den Sklaven, bis sie ihn finden, fangen ihn ein, bringen ihn zurück zu ihrem alten Herr. Und wenn es ein Herr ist, der nicht gut für seinen Sklaven schaut, wissen wir, was das bedeutet. Es wird zumindest sehr schmerzhaft, wenn es nicht sogar den Tod bedeutet. Die einzige Möglichkeit für so einen Sklaven, sich aus dieser Lage zu befreien, gibt es gar nicht. Er kann sich nicht selber aus der Sklaverei befreien. Die einzige Möglichkeit ist, dass er befreit wird. Und zwar, dass ein neuer Herr kommt und dem alten Herr zahlt. Er nimmt seinen Geldsäckel, nimmt Geld raus, nicht gerade wenig, und zahlt ihm. Jesus hat uns freigekauft. Der Paulus betont das im Korintherbrief zweimal, ihr seid teuer erkauft. Hat das Geld gegeben, den Preis zahlt, kommt Besitzurkunde über und der Sklave hat einen neuen Herr. Es gibt nichts zwischen ihnen. Alter Herr oder neuer Herr. Was hat sich jetzt verändert in dem Moment, wo Besitzurkunde an neue Besitzer übergegangen ist? Ist der alte Herr wegen dem verschwunden? Der ist immer noch da. Die Sünde ist noch da. Hat sich der alte Herr verändert? Der ist noch das genau gleiche alte Ekel, wie er vorher war. Und das ist die Sünde. Sie existiert noch und sie ist noch genauso mühsam und eklig wie vorher. Was sich verändert hat, ist für den Sklave. Er hat einen neuen Besitzer, er hat neue Lebensumstände. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Sklave hat seit Kindesbeinen in der Umgebung von dem alten Besitzer gelebt. Der hat gewisse Mechanismen eingeübt, der kennt das neue Leben gar nicht, das ihm der neue Besitzer bietet. In dieser Liebe, in dieser Wertschätzung, ein Herr, der ihm demütig entgegentritt, der ihm alles gibt, was er braucht, der ihn teilhaben lässt am ganzen Hausrat. Er wird ein Teil der Familie. Das kennt der Sklave gar nicht. Das darf er zuerst noch entdecken. Und geändert hat sich der alte Herr, hat kein Bestimmungsrecht mehr über den Sklaven. Wir sind frei gekauft worden. Aber die Freiheit von der Sünde ist nicht autonom. Die Freiheit von der Sünde vom alten Herr ist immer verbunden mit der Freiheit für den neuen Herr. Jetzt darf ich dem neuen Herr dienen. Habe ich vorher nicht dürfen. Jetzt bin ich ganz bei Jesus. Und darum fordert Paulus auf und sagt, stellt euch in Lieb, eure Glieder jetzt auch in Dienst von dem neuen Herr. Es ist doch nicht mehr okay, dass ihr jetzt noch am alten Herr, der Sünde, dient. Weil ihr frei seid für den neuen Herr, seid ihr auch frei vom alten Herr. Ihr müsst ihm nicht mehr gehorchen. Aber was ist jetzt, wenn der Sklave unterwegs ist auf dieser römischen Straße irgendwo und sein Herr ist vielleicht irgendwo in einem Geschäft oder eben auf einer anderen Straße, Sklave ist allein unterwegs und er begegnet seinem alten Herr. Der alte Herr sieht ihn und sagt, komm sofort an, jetzt putzest du mir die Schuhe. Was wird der Sklave machen? Er wird sofort gehen und dem alten Herr die Schuhe putzen. Und wir denken, wieso? Das ist doch blöd. Der ist doch frei, der weiß doch das. Dann frage ich uns, wieso sündigen wir denn noch? Der Sklave wird dem alten Herr aus Gewohnheit dienen. Er kennt es nicht anders. Oder noch nicht lang kennt er es anders. Genau darum sündigen Christen noch. Es ist Gewohnheit. Wir kennen es nicht anders. Es sind die alten Muster. Es ist uns irgendwo fast sogar lieb geworden, wie alte Kleider. Und man verhaltet sich da drin. Wir Christen lassen uns zur Sünde verführen, obwohl die Sünde keinerlei Rechtsanspruch mehr darauf hat, dass wir sündigen müssten. Wir meinen das vielleicht manchmal. Weil wenn wir wieder bei dem Bild vom Sklaven bleiben, wenn jetzt der kommt, der Herr, und sagt, putz mir die Schuhe. Und ich habe einen guten Tag, ich bin mir bewusst, nein, ich bin frei, ich muss dir nicht mehr die Schuhe putzen. Dann stehe ich an und sage, dir zeige ich jetzt gerade, wer wem die Schuhe putzt. Und ich lasse mich auf den Kampf gegen die Sünde. Und wir haben es vorher schon gehört, was passiert, wenn wir uns auf den Kampf mit der Sünde lassen. Am Schluss sind wir dort und putzen die Sünde wieder die Schuhe. Warum? Warum ist unser Erleben so? Weil es nicht darum geht, dass wir gegen die Sünde kämpfen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu kämpfen, sondern der Sünde zu fliehen. Und wohin sollen wir fliehen? Zu Jesus. Was passiert denn jetzt, wenn der Sklave in dem Moment, wo er aufgefordert wird, seinem alten Herrn zu dienen, würde umkehren, zu seinem neuen Herr geht, so unschuldig nebenan steht, ihn am Rockzipfel zieht und sagt, du, Jesus, kannst du nicht schauen, daraus ist so ein komischer Typ, der will, dass ich etwas für ihn mache. Was würde denn passieren? Jesus würde rausgehen, ich darf mich verstecken hinter seinem Rücken, das hat nichts mit Feigheit zu tun oder mit Täterle oder peinlich, sondern das ist mein Vater, wo jetzt rausgeht, Gott, der Vater geht raus, zeigt Besitzurkunde, schaut den alten Besitzer streng an und der wird sich schleunigst aus dem Weg machen. Ich darf fliehen zu meinem Vater und darf mich verstecken hinter seinem Rockzipfel. Jesus ist unser Herr. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt und wird sie noch endgültig eliminieren. Nicht ich. Und darum brauche ich das zu Gott fliehen. Nur bei ihm, nur bei Jesus, aus seiner Kraft, werde ich die Sünde nicht müssen tun. Bin ich frei von der Sünde, nicht aus mir selber. Wie haben wir also Sieg über die Sünde? Indem wir fliehen vor der Sünde. Indem wir fliehen zu Jesus. Du bist rechtlich frei von der Sünde. Das Problem ist, du bist es psychologisch nicht. Es geht nicht darum, dass du dich kaputt machst und dieser Sünde endlich abstirbst. Es geht nicht, dass du in einen Kampf eintrittst gegen die Sünde und sie versuchst zu besiegen. Es geht darum, dass wir zuerst einmal verstehen, mit dem, was Paulus uns da bewusst macht, der Rechtsanspruch der Sünde ist erloschen. Du musst nicht mehr sündigen. Das ist das Erste, was wir mal verstehen müssen. Potenziell gesehen bist du vollkommen und fehlerlos. Was heisst potenziell gesehen? Es bedeutet, den Voraussetzungen und den Möglichkeiten entsprechend, die du hast in Christus, bist du vollkommen und fehlerlos. Von dem Potenzial her, das du in Jesus hast, könntest du rausgehen aus dem Gottesdienst und nie mehr sündigen, bis ans Ende von deinem Leben oder bis Jesus wiederkommt. Das ist potenziell möglich. Und jedes Mal, wo du sündigst, lebst du unter deinen Verhältnissen. Jedes Mal, wenn wir sündigen, leben wir unter unseren Verhältnissen. Nicht, weil wir als ich, als Individuum so gut wären, so vermögend wären, sondern unter dem Verhältnis, das wir in Jesus haben. Also das müssen wir uns immer bewusst sein. Das hat mir neu bewusst gemacht, wie fahrlässig, dass ich manchmal unterwegs bin. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt Jesus nicht, habe ich heute Lust zum Bibel lesen, ich habe morgen meinen freien Tag, das ist der schwierigste Tag für mich, zum Beziehung mit Jesus zu pflegen. Ich stehe auf am Morgen, Vormittag, je nachdem, wenn es mir gerade Lust macht. Ich habe meinen normalen Tagesablauf nicht. Soll ich jetzt noch die Bibel lesen? Ich kann ja später noch ein bisschen beten und die Bibel lesen. Das ist die Herausforderung, die ich an meinem freien Tag am häufigsten spüre. Wie fahrlässig ist denn das, dass ich an diesem Tag nachher meinem alten Herr begegne und nicht vorbereitet bin? Weil ich nicht in der Nähe von Jesus unterwegs bin. Christen sind rechtlich gesehen 100% frei von der Sünde. Setz dich aber nicht unter Druck, wenn das nicht die Realität von deinem Leben ist. Ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden, niemand von uns kann das bestätigen und sagen, ich erlebe das auch 100%. Und da kommt jetzt eben der Faktor von der psychologischen Gebundenheit oder von der Gewohnheit drin. Unser Problem ist, dass wir noch lernen, ständig mit Jesus unterwegs zu sein. Das nennt die Bibel Heiligung. Heiligung ist nicht, du musst jetzt nicht mehr fremd gehen, darfst nicht mehr fremd gehen, du darfst nicht mehr stellen, du darfst nicht mehr lügen. Heiligung ist, dass wir von der Sünde wegschauen, auf Jesus schauen, in seine Nähe gehen, lernen, an seinem Rockzipfel zu hängen, 24-7. Das ist Heiligung. Und dann werden wir die Freiheit von der Sünde nicht nur rechtlich über unserem Leben ausgesprochen haben, sondern auch immer mehr erleben. Mit Jesus unterwegs sein, ist ein Heilungsprozess. Klar, gibt es, dass wir erleben, wie Leute von heute auf morgen frei werden von einer Sucht. Und das ist unglaublich hilfreich. Und gleichzeitig ist es ein Heilungsprozess, dass wir lernen, die Sünde zu lassen. Unsere Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung zu stellen. Der Sklave wird das erste Mal, wenn er seinem Herr, dem alten Herr begegnet, wird er zusammenzucken und die alte Verhaltensmuster fallen. Beim 50. Mal, wo der alte Herr da ist und etwas schreit und sagt, er soll kommen, wird er langsam lernen, ich muss ja gar nicht folgen. Ich bin frei, weil ich frei bin für Jesus. Und beim 100. Mal wird es vielleicht nicht nur gemerkt haben, dass er frei ist, sondern wird es auch anfangen umsetzen. Es ist ein Prozess, wo wir drin sind und die Bibel nennt das Heiligung. Und darum will ich uns ermutigen, sind wir nicht frustriert, wenn wir die Freiheit von der Sünde nicht erleben. Aber akzeptieren wir es auch nicht und gehen darum einfach weiterhin den Dreckpfad mit den Schlaglöchern und sagen, es hat gestern funktioniert heute auch wieder, muss ich halt heute Abend wieder um Vergebung bitten. Das sagt der Paulus ganz klar, nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir das immer mehr erleben und erfahren und uns bewusst werden, dass das zum Ausdruck kommt in unserem Leben. Immer im Bewusstsein. Wenn wir umkehren, dürfen wir aufstehen, uns trösten lassen. Jesus klopft uns auf die Schulter und sagt, gehen wir weiter. Wenn du sündigst, ändert das nichts an der Liebe, die Jesus zu dir hat. Unsere Sünde schmälert nicht die Liebe von Jesus. Und es schmälert auch die Gegenwart von Jesus nicht. Wir dürfen jederzeit bei ihm bleiben. Es gibt das bekannte Sprichwort, umkehren ist menschlich, aufstehen ist göttlich, aber liegen bleiben ist teuflisch. Und wenn wir einfach liegen bleiben, ich schaffe es ja eh nicht, die Sünde ist halt stärker, ich kann nicht anders, dann ist das liegen bleiben. Das ist genau das, was die Schlange, was der Teufel, was die Sünde will. Stehen wir auf, mit Gottes Hilfe, und bleiben dran am Dranbleiben und nicht dran am Kämpfen gegen die Sünde. Wir müssen verstehen, dass das Erleben von der Freiheit von der Sünde irgendwo ein Prozess ist und ein Prozess wird bleiben. Weil so frei wir auch sind, die Möglichkeit zum Sündigen besteht immer noch. Wir haben noch kurz Zeit und darum möchte ich mit euch zum Abschluss eine kleine Latinische Stunde machen. Keine Angst, ich habe selber Latinisch nie gehabt und darum kann ich euch auch nicht allzu viel beibringen, es wird nicht mega kompliziert. Drei Wörter lernen wir. Das erste Wort posse heisst können. Das zweite pecare, sündigen. Und das dritte Wort non heisst nicht. Am Anfang, zur Zeit vom Adam, ist es so gewesen, posse pecare, können sündigen. Der Mensch hat können sündigen. Er hat nicht müssen, aber er hat können und bei der erstbesten Möglichkeit haben sie Gebrauch davon gemacht. Und darum, alle Leute seit Adam, alle Menschen seit Adam, gilt nicht mehr posse pecare, sondern non posse non pecare. Nicht können, nicht sündigen. Der Mensch nach Adam und Eva hat keine Möglichkeit zum nicht sündigen. Er hat das Vermögen nicht, zum nicht können sündigen oder positiv formuliert, also es ist emotional nicht positiv, aber positiv formuliert, er muss sündigen. Er kann nicht nicht sündigen. Und darum bringt es einem Menschen, der Sünder ist, auch nichts zu sagen, weißt du nicht, dass du nicht selbst sündigen sollst. Er kann gar nicht anders. Er kann gar nicht anders. Das Gesetz, wo Mose gegeben worden ist, vielleicht verstehen wir darum, was der Sinn vom Gesetz ist. Das Gesetz kann ein Mensch nicht gerecht sprechen, weil das Gesetz kann ein Mensch nicht plötzlich dorthin führen, dass er nicht mehr sündigt, sondern es entlarvt nur, dass er eben ohnmächtig ausgeliefert ist, der Sünde. Und dann kommt Christus ins Spiel. Und das führt zu einer posse non pecare. Können nicht sündigen. Das Vermögen nicht mehr sündigen. Der Christ muss nicht mehr sündigen. Aber die Möglichkeit vor Sünde ist nach wie vor existent. Die besteht noch. Und das, was wir uns alle danach sehnen, die Hoffnung, die noch vor uns steht, ist non posse pecare. Nicht können sündigen. Stellt euch vor, wie wunderbar dass das mal wird sein, wenn Jesus Tod, Sünde und der Teufel endgültig beseitigt hat. Und wir werden geladen zum Hochzeitsmahl vom Lamm, sind im Himmel und ab dann heisst es non posse pecare. Du kannst nicht mehr sündigen. Die Möglichkeit ist inexistent. Du kannst nur noch in dieser Gerechtigkeit Gottes leben. Wie wäre es auch anders möglich? Zum einen existiert die Sünde nicht mehr und zum anderen dürfen wir Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Das Leben im Überfluss sehen wir als Gesamthaft. Es ist uns gegenüber und wir dürfen Teil davon sein. Aber solange wir auf dieser Welt sind, gilt für uns das Zweitletzte. Können nicht sündigen, aber durchaus können sündigen. Es ist noch nicht unmöglich, sündigen. Ich glaube, der erste Schritt auf dem Weg, die Freiheit zu erleben, ist zu erkennen, dass nicht wir die Sünde überwinden müssen. Jesus hat die Sünde überwunden. Und das bedeutet für uns, halten wir uns nach an Jesus. Stellen wir unsere Glieder immer wieder in Dienst von ihm, vom rechtmäßigen Besitzer. Oder wie es Jesus selber gesagt hat in Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das ist ein Mechanismus, wo wir verstehen müssen, wo wir umsetzen müssen, wo wir lernen müssen. Oder um es im Beispiel von der Fahrschule zu sagen. Ich habe gelernt, man fährt immer dort an, wo man schaut. Wie oft schauen wir als Christen auf die Sünde? Gegen dich kämpfe ich jetzt. Und das mal schaffe ich es. Und das mal gewinne ich. Und es ist manchmal erstaunlich, wie lange wir kämpfen können. Und wie lange wir aushalten. Aber es ist eindeutig, wo wir landen werden. Dort, wo wir hinschauen, fahren wir an. Und zwar in den Strassengraben zu meiner Lieblingssünde. Schaue ich aber auf Jesus, wende der Sünde den Rücken zu und begib mich in seine Nähe. Klage bei ihm, genieße Gemeinschaft mit ihm. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Dann ist auch klar, wo wir hinfahren. Wir fahren zu Jesus, zur Gerechtigkeit, seiner Gegenwart und werden erleben, wie wir die Sünde nicht tun müssen. Und vielleicht einfach da noch zum Ergänzen, es ist völlig normal, wenn du erlebst, dass das auch ein Kampf ist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Mit Jesus unterwegs bleiben. Und es kann sein, dass das nicht einfach nach 5 Minuten vorbei ist und die Herausforderung von der Sünde weg ist. Selbst wenn Jesus da ist, der stärker ist, so ein Kampf, nicht gegen die Sünde, aber Kampf bei Jesus zu bleiben, der kann auch lang gehen. Der kann auch Stunden andauern. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Und ich glaube, je mehr dass wir das lernen, auf Jesus zu schauen, wird das auch einfacher werden und automatischer werden. Das ist zumindest das, was ich aus meinem Erleben darf, berichten und Jesus die Ehre dafür geben. Christsein bedeutet lernen, auf Jesus zu schauen. Wo stehst du persönlich? Wie geht es dir in diesem Thema Leben in Freiheit, frei von der Sünde? Ändert das, was wir da im Kapitel 6 jetzt miteinander angeschaut haben, etwas an deiner Haltung zur Sünde? Wie du damit umgehen willst? Wir werden uns einfach ein paar Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten Zeit nehmen, die Gedanken zu bewegen. Und vielleicht mit Jesus etwas festzumachen. Oder mit dir selber etwas festzumachen, wo du sagst, das nächste Mal, wenn ich in diese Situation komme, ihr kennt eure Lieblingssünden oder die Momente, wo ihr nachher denkt, oh, und schon wieder ist es passiert. Wie willst du in dieser Situation nächstes Mal anders vorgehen? Gibt es etwas, was sich da könnte ändern in deinem Leben, wo dir neue Hoffnung gibt, dass du die Freiheit vor Sünden auch wirklich wirst erleben können? Nehmen wir uns die Zeit vor Stille und dann möchte ich für uns alle beten.